Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda.
Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die 29. Weltklimakonferenz COP steht unter keinem guten Stern. Austragungsland ist der Ölstaat Aserbaidschan und in den USA wurde gerade Donald Trump wiedergewählt. Und das in einem Jahr der katastrophalen Hochwasser weltweit und auch bei uns in Europa. Wie es um unser Klima steht und was bei der Weltklimakonferenz gelingen müsste, das besprechen wir heute. Und wir reden darüber, wie Trump den Klimaschutz torpedieren könnte. Benedikt Narodoslawski, du bist Wirtschaftsredakteur beim Standard und kümmerst dich um Klimathemen. Jetzt startet diese Woche die Weltklimakonferenz COP in Aserbaidschan. Das ist nach der letztjährigen COP in Dubai schon der zweite Petrostaat hintereinander, der die Klimakonferenz austrägt. Und zudem befand sich Aserbaidschan bis vor kurzem noch in einem Krieg mit Armenien und wird regelmäßig wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert. Klingt alles sehr widersprüchlich. Wie muss man sich denn eine Weltklimakonferenz in Aserbaidschan erklären?
Ja, also dass die Weltklimakonferenz bekommen haben, da hat es davor schon einen ziemlichen Streit gegeben. Man muss sich so vorstellen, dass es verschiedene Weltregionen gibt und diese Weltregionen einigen sich dann immer im Radl auf einen Kandidaten. Also beispielsweise Südamerika oder Afrika oder wie immer. Und so versucht die Weltklimakonferenz immer woanders zu sein. Und bei Aserbaidschan hat es nochmal das Problem gegeben mit dem Armenien-Konflikt. Es war klar, dass die Ostländer das austragen werden. Russland hat aber aufgrund des Ukraine-Kriegs jedes einzelne osteuropäische Land blockiert. Bulgarien zum Beispiel hat sich auch beworben. Und dann hat es so eine Pattstellung gegeben, wo dann Armenien und Aserbaidschan übrig geblieben sind. Und irgendwann haben sich die beiden Länder geeinigt mit irgendeinem komischen Deal. So kann man sich das vorstellen. Aber es folgt der inneren Logik dieser Konferenz.
Was steht denn heuer bei der COP auf dem Spiel? Anders gefragt, wie steht's um unser Klima?
Also es ist gerade der Bericht rausgekommen von Copernicus und von der WMO, der Weltwetterorganisation. Und der zufolge werden wir heuer dieses 1,5-Grad-Ziel knacken. Das ist deswegen sehr problematisch, weil wir uns eigentlich 2015 in Paris darauf geeinigt haben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, immer im Vergleich gemessen zur vorindustriellen Zeit. Und jetzt sind wir schon drüber über dem Ziel. Das heißt, Paris, dieses Ziel, auf das sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, löst sich zunehmend auf. Und das Ziel lautet eigentlich so, wir sollen 1,5 Grad, die Erderwärmung soll dort stoppen, aber mindestens unter 2 Grad halten. Also es ist so ein bisschen ein Doppelziel. Und da gibt es jetzt mittlerweile sehr viele WissenschaftlerInnen auch, die bezweifeln, dass wir das zweite, schwächere Ziel auch erreichen. Also wir sind schon auf einem sehr, 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 sehr schlechten Weg.
Warum ist diese 1,5-Grad-Grenze und dann auch die 2,0-Grad-Grenze so bedeutend? Was passiert danach?
Man kann sich nicht so vorstellen, dass nach 2 Grad dann die Welt explodiert und wir sind alle tot. So ist es nicht. Aber das, was die Klimawissenschaft sehr eindeutig zeigt, ist, dass jedes Zehntelgrad sehr große Auswirkungen hat. Wir sprechen da von Hitzewellen, wir sprechen von der Erhöhung des Risikos für Niederschläge. Die Niederschläge werden heftiger, häufiger. Und mit jedem Zehntelgrad nimmt eben dieses Risiko zu und auch das Leid zu. Und alles, was wir verhindern können, was hinterm Komma steht, ist extrem wichtig und betrifft Millionen oder eigentlich Milliarden von Menschen.
Ist es gesetzt, dass wir solche Hochwasserkatastrophen, solche Wetterkatastrophen, wie wir sie dieses Jahr erlebt haben, auch in Österreich, in Niederösterreich und Oberösterreich zum Beispiel, dass diese Art des extremen Wetters in Zukunft häufiger wird?
Genau, das ist fix. Also, dass sich Extremwetterereignisse häufen, das ist ganz klar. Es ist auch dieses Hochwasser von heuer klar in Zusammenhang mit dem Klimawandel gestellt worden von den Climate Attribution Studies. Also die zeigen sozusagen, welchen Anteil hat der Klimawandel an jedem Extremwetterereignis wie Hochwasser. Und auf das müssen wir uns einstellen, auf das stellt sich auch jeder ein. Also gerade bei der ÖBB, das haben wir gehört, wo die Weststrecke so betroffen waren, dass die mittlerweile nicht mehr auf ein 100-jähriges Hochwasser gehen, weil die waren eigentlich auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt, die Schienen, aber das reicht nicht mehr. Und dort wird schon diskutiert, müssen wir diese Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöhen. Also ich glaube, das steht mittlerweile außer Zweifel und das ist auch in der Privatwirtschaft, glaube ich, auch angekommen.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Da bereiten sich also nicht nur die Staaten selbst, sondern auch die Konzerne darauf vor, dass es ruppiger zugeht bei unserem Wetter in den nächsten Jahren. Wer sind denn nach wie vor die größten Umweltverschmutzer von den Staaten her, aber vielleicht von den Branchen her? Und was hat sich denn in den letzten Jahren verändert?
Von den Staaten kann man es relativ eindeutig sagen. Da liegt China vor den USA, vor Indien. Gleichzeitig muss man dann aber dazu sagen, dass das ein bisschen eine komische Rechnung ist, weil ja Indien einfach das bevölkerungsreichste Land der Erde ist. Das hat eben mehr als 1 Milliarde Einwohner. Wenn man das gegen Österreich aufwiegt, ist es natürlich ein bisschen unfair, 8 Millionen gegen 1 Milliarde aufzuwiegen. Das heißt, man muss ja die Pro-Kopf-Emissionen anschauen. Aber bei China ist es so, dass die auch bei den Pro-Kopf-Emissionen mittlerweile auf dem Niveau von Industrieländern liegen. Man kann also verschiedene Rechnungen anstellen, um zu sagen, wer ist jetzt schuld. Die historische Schuld liegt ganz klar bei den Industriestaaten. Da zählen die Großen dazu, Vereinigtes Königreich, die USA natürlich. USA hat, glaube ich, die historisch höchsten. Aber China folgt dann schon relativ schnell. Also man sagt, dass 80% der ganzen Emissionen von den G20-Staaten kommt. Also man kann das schon in gewisser Weise eingrenzen.
Kann man das denn überhaupt so gut trennen, wenn ich zum Beispiel an Europa denke? Wir haben vielleicht nicht mehr so viel Industrie wie früher, vor 100 Jahren noch, aber wir lassen ganz viel in Übersee und auch in China produzieren. Wird das dann zu China gerechnet oder zu uns?
Ja, das wird zu China gerechnet. Das sind die sogenannten grauen Emissionen. Deswegen stimmt, wie du richtig sagst, die Rechnung auch da schon nicht. Das heißt, man muss immer schauen, wo fallen eigentlich die Emissionen an, aber für wen sind sie dann bestimmt. Und schon allein das zeigt, wie schwer es dann auf der COP sein wird, weil was nimmt man jetzt als Basis? Nimmt man, wie viel wird derzeit emittiert als Basis? Oder nimmt man, wer hat historisch am meisten Schuld an der Klimakrise? Oder nimmt man, wo fallen eigentlich die Konsumgüter an? Oder genau, also das sind ganz verschiedene Berechnungsmodelle und je nachdem, das werden einfach die Streitpunkte dann auch auf der COP sein. Man kann dieses Problem auf ganz verschiedene Arten sehen. Was wir wissen ist, dass die Welt wärmer wird, dass sie unsicherer wird und dass wir ein Problem lösen müssen. Aber wer das Problem jetzt lösen soll, wer dafür zahlen soll, das ist eigentlich der entscheidende Punkt auf dieser COP. Das werden die nächsten 2 Wochen zeigen.
Die Länder haben wir jetzt angesprochen, aber wir können das Ganze natürlich auch in Branchen aufteilen. Wo entstehen die meisten Emissionen und gibt es da auch Veränderungen in den Trends? Gibt es Sektoren, die jetzt mehr Schadstoffe in die Umwelt setzen als andere als zuvor?
Also die Emissionen kann man zum Großteil auf die Energie und Industrie umlegen und dann gibt es noch einen großen Bereich, das heißt Land Use, das bedeutet, wie sie die Erdoberfläche verändert, wenn man so will. Also da geht es dann um die Abholzung von Regenwäldern beispielsweise. Man würde aber das Asphaltieren von Wiesen mit reinnehmen, weil Bäume oder Gras ja CO2 bindet. Und wenn man das asphaltiert oder wenn man da irgendwas drüber baut, dann verändert sich natürlich auch die Fähigkeit der Böden, das aufzunehmen. Es gibt ganz starke Emissionstreiber, wenn man jetzt die Industrie runterbricht. Beispiel ist Stahl und Zement. Also das sind sehr große Treiber innerhalb dieser Fraktionen, wenn man das aufgliedert, und man kann dann natürlich immer weiter runtergehen. Aber nur um das in ein Verhältnis zu setzen, bei uns in Österreich machen 10% der Emissionen in Österreich aus die Föst, also der große Stahlkonzern.
Ein Konzern ist für 10% der Gesamtemissionen in Österreich verantwortlich.
Genau. Da sind wir aber wieder bei der Frage, die produzieren nicht nur für Österreich, sondern die exportieren dann den Stahl. Also wer hat dann die Emissionen? Weil im Prinzip ist es ja der Atmosphäre ziemlich wurscht, woher das kommt. Aber die Berechnung läuft dort, wo die Emissionen anfallen. Da sind wir beim Beispiel China von vorhin. Dort werden sie zugerechnet. Man kann auch sagen, es ist gut, dass die Föst in Österreich ist, weil die transformieren gerade im Produktionsprozess. Das heißt, die haben nicht mehr dann die Hochöfen, sondern ersetzen sie durch Lichtbogenöfen. Das klingt irgendwie total technisch, aber bedeutet, dass das schlagartig sich in den Emissionen in Österreich dann auswirken wird. Da sieht man schon einen ziemlichen Hebel, das dann auch Konzerne haben oder beziehungsweise die Vorgaben der Staaten, die dann sagen, ja gut, wir brauchen ambitioniertere Klimapolitik und die Konzerne müssen sich dann auch darauf einstellen. Also da sieht man schon, relativ schnell kann man dann Emissionen drosseln, wenn es den Willen gibt und den Rahmen dafür.
Überrascht haben mich zwei Meldungen in Bezug auf Emissionen. Das eine war, dass die Kohlekraftwerke sich auf einem Hoch befinden, und das andere war, dass immer mehr Privatjets fliegen, die auf Kopf gerechnet viel mehr Emissionen verursachen als Linienflüge zum Beispiel. Entwickeln sich da manche Bereiche komplett konträr zu den weltweiten Umweltschutzvorhaben?
Das kann man schon sagen. Gleichzeitig, wir können diese ganze Sache auch so sehen, es gibt jetzt Staaten, die waren sehr arm und werden jetzt reicher, haben mehr Energiebedarf und dadurch steigen natürlich auch die Emissionen. Und diese Geschichte ist jetzt, wenn man es ganz vom Klima entkoppeln würde, ja eine sehr gute Sache, weil Leuten geht es einfach besser. Das ist auch in Aserbaidschan beispielsweise so, dem Gastgeberland der diesjährigen Weltklimakonferenz. Denen geht es jetzt besser als vor 30 Jahren, liegt aber in dem Fall ironischerweise halt auch an den klimaschädlichen Energieträgern, Öl und so weiter. Aber dass Länder reicher werden, ist ja mal grundsätzlich was Positives. So, und jetzt hat man die Situation, den historischen Aufstieg in der westlichen Gesellschaft haben wir durch Öl und Kohle. Und das waren eben die Treiber der Industrialisierung und wir haben alle davon profitiert. Gleichzeitig haben wir jetzt auch die Möglichkeit, mit den technischen Mitteln, nämlich Solarstrom, also PV, Windstrom und so weiter, diesen Aufstieg weiterzuführen, ohne dass wir das Klima schädigen. Das ist auch so das große optimistische Szenario, das wir sehen, dass wir nicht mehr Reichtum mit dreckigen Energien erreichen können. Und wir sehen, dass es in den Industriestaaten, also auch in Österreich, sind die Emissionen jetzt gesunken, vergleicht man es mit den 1990ern, wo man zu zählen begonnen hat. Und es gibt dann noch so ein Basisjahr 2005, da gehen die Emissionen runter. Hat lang gedauert, aber andere Länder sind schon viel, viel weiter. Da sieht man also, dass das Wirtschaftswachstum und das klimaschädigende Element sich entkoppeln voneinander. Und das ist eine sehr optimistische Geschichte, die wir jetzt sehen. Aber gleichzeitig haben natürlich Indien, China, die bauen nach wie vor sehr stark auf Kohle. Und das ist jetzt auch ein bisschen die moralische Frage auf dieser Weltklimakonferenz. Ja, ihr habt den Reichtum schon im Westen. Warum sollen wir denn nicht auch kriegen dürfen?
Vor diesem Hintergrund, was denkst du denn, was kann auf dieser Weltklimakonferenz tatsächlich bewirkt werden? Vielleicht auch mit Hilfe von Österreich, vielleicht ein kleiner Player in diesem Feld. Was kann da gelingen? Kann da ein großer Wurf gelingen?
Also Österreich, und das ist eine Sondersituation, verhandelt ja mit im Rahmen der EU. Das heißt, auf der Weltklimakonferenz spricht Europa mit einer Stimme, also die Europäische Union mit einer Stimme. Und dann wird Österreich gar nicht mehr so klein, weil die EU ist schon ein wichtiger Faktor auf dieser Klimakonferenz. Also die 27 Staaten sind natürlich 27 reiche Staaten und gleichzeitig auch mit einer historischen Schuld beladen. Wir sind so in einer Doppelrolle und von dem her gibt es ein sehr, sehr wichtiges Ziel, das wir auf dieser COP erreichen müssen, und sonst wäre diese Klimakonferenz gescheitert, und das ist eine neue Finanzierung aufzustellen. Wir sehen jetzt schon auf der Welt, dass wir massive Schäden haben durch die Klimakrise. Wir können da eigentlich gar kein Land ausnehmen, sondern es trifft die reichen Staaten genauso wie die armen. Die armen Staaten trifft es aber viel härter, weil die natürlich weniger Geld haben, um sie daran anzupassen. Und da ist jetzt die entscheidende Frage, können die ärmeren Staaten mit der finanziellen Hilfe der reicheren Staaten, können die auf die Hilfe zählen? Und es gibt schon ein Finanzierungsziel, das läuft bis 2025, also bis nächstes Jahr. Und da hat man gesagt, man muss jedes Jahr von 2020 bis 2025 100 Milliarden US-Dollar mobilisieren, um diesen Staaten zu helfen. Jetzt gibt es aber mehrere Probleme an dieser Geschichte. Erstens einmal ist dieses Ziel viel zu spät erreicht worden. Also mit 2 Jahren Verzögerung hat man das geschafft, dass man 100 Milliarden US-Dollar jährlich locker macht für diese ärmeren Staaten. Und bei den 100 Milliarden US-Dollar weiß man, dass das nicht reicht. Gleichzeitig sind die 100 Milliarden US-Dollar jetzt nicht nur irgendwie, wir geben denen Geld und fertig, sondern das sind zum Beispiel auch Kredite, die die Nehmerländer dann wieder mit Zinsen zurückzahlen. Also es ist alles so ein bisschen kompliziert. Und um es noch komplizierter zu machen, die Nehmerländer sind heute oft gar nicht mehr die armen Länder. Also es gibt eine Liste, die ist in den 90ern erstellt worden, wer überhaupt zahlen soll, wer sind die Industriestaaten, die historische Schuld haben. Und da stehen Länder wie China beispielsweise gar nicht oben, weil das kommt aus den 90ern und in den letzten 30, 35 Jahren hat sich extrem viel entwickelt. Und jetzt ist so die Frage, eigentlich China emittiert enorm viel, die sollten eigentlich mitzahlen. Oder Länder wie Katar, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter, die sind saureich und die zahlen nicht mit. Und da sagen meines Erachtens die Industriestaaten zu Recht, hey, ganz ehrlich, wir können nicht alles alleine schultern. Gleichzeitig die ärmeren Staaten sprechen nicht mehr von Milliarden, sondern von Billionen. Also das ist mindestens 10-mal so viel, was jetzt geleistet wird jedes Jahr. Da gibt es also genug Sprengstoff. Und da reden wir noch gar nicht von der Großwetterlage, die über dem allen schwebt, also Trump und so weiter. Das kommt da noch erschwerend hinzu.
Bei der COP geht es also ums große Geld. Lass uns über diese Großwetterlage sprechen, die du schon angesprochen hast. In den USA wurde jetzt Trump wiedergewählt. Donald Trump, der bekannt ist dafür, dass er kein großer Klimaschützer ist. Was droht denn dem weltweiten Klimaschutz unter einem US-Präsident Donald Trump?
Ja, also das ist natürlich die Hiobsbotschaft gewesen schlechthin. Also Trumps Sieg heißt natürlich, dass der zweitgrößte Klimaverschmutzer, die USA, auf den Klimaschutz pfeifen werden. Das hat er ja schon mehr oder weniger sehr, sehr klar gesagt. Seine erste Aktion 2017, wie er ins Amt gekommen ist, war ja, dass er aus dem Pariser Klimavertrag ausgestiegen ist. Und wir können davon ausgehen, dass er wieder aussteigt.
Über diesen Vertrag werden diese Klimaziele definiert.
Genau, genau. Also das, was man befürchten kann, ist, wenn die USA als einer der ganz großen Player nicht mitmacht, dann könnte das Folgewirkung haben. Gleichzeitig muss man sagen, dass das nicht eingetreten ist. Es war ja schon mal der Fall. Also die USA ist ausgetreten und es hat nicht dazu geführt, dass jetzt eine Welle von anderen Ländern gesagt hat, wir pfeifen auch drauf. Ja, also positiv ist es fürs Klima auf keinen Fall.
Was wären denn konkrete Dinge, die Trump als Präsident bewirken könnte, wodurch die USA jetzt zurückfallen würden in ihren Klimaschutzbestrebungen?
Die Demokraten haben ja 2020 gewonnen, die Wahl, und sind dann sofort wieder in den Klimavertrag von Paris eingestiegen, wo der Trump ja ausgestiegen ist. Und das, was sie gemacht haben, ist, dass sie sehr hohe Ziele sich gesetzt haben und gleichzeitig das auch wirklich in politische Maßnahmen umgedeutet haben. Das Kernstück war dieser Inflation Reduction Act, wo es darum geht, extrem viele Mittel locker zu machen für die Erneuerbaren, für den Umbau der Wirtschaft. Und diese Mittel könnte Trump sehr schnell kürzen oder einstellen. Gleichzeitig hat er ja schon angekündigt, dass er die Förderlizenzen für die ganzen dreckigen Energieträger wieder hochfahren will. Das hat er ganz explizit gesagt. Aber das bedeutet nicht, dass die Erneuerbaren massiv geschwächt werden, weil die Erneuerbaren werden ganz woanders entschieden. Also China hat vorgezeigt mit ihrem Ausbau an Erneuerbaren, dass die schon weit, weit voraus sind, und das sind eigentlich dann die Märkte, wovon wir dann auch profitieren werden. die E-Autos sind viel billiger geworden. Das heißt, wir sind mittendrin in einer Zeitenwende. Ich glaube eher, dass die USA vielleicht mehr emittieren wird. Aber international ist, glaube ich, das Spiel Richtung Erneuerbare schon fast entschieden, würde ich jetzt sagen. Ich würde das nur gerne an einem Beispiel festmachen, nur damit man es griffig hat. China hat im letzten Jahr deutlich mehr an PV zugebaut in einem einzigen Jahr, 2023, als die USA in der gesamten Geschichte der USA. Also wir reden von irren Dimensionen hier und wir profitieren alle von billigeren PV-Paneelen, die dann aus China kommen. Die haben halt das Geschäft. Wir müssen auch schauen, dass wir da in Europa hochrüsten. Aber ob die USA jetzt weiter auf Kohle und Öl setzt, ist eher ein Problem der USA. Und das wird auch innerhalb der USA, glaube ich, auch schon so diskutiert, dass das für die ja einen wirtschaftlichen Backlash geben wird, weil ja die erneuerbare Energie günstiger ist und immer günstiger wird. Das heißt, die ökonomische Entscheidung, ob ich auf Erneuerbare setze, ist eine rationale und keine ideologische. Nicht ich will das Klima schützen, sondern es ist einfach, mir bleibt da mehr im Geldbörser lieber. Und von dem her ist es, glaube ich, von der Weltbedeutung jetzt gar nicht so relevant, ob die USA weiter auf Öl setzen wird, weil da das Spiel eigentlich schon entschieden ist.
Das heißt, die Hoffnung ist, dass das der Markt in dem Fall regeln wird. Man sieht ja auch, dass zum Beispiel ein US-Öl-Bundesstaat wie Texas massiv auf erneuerbare Energien setzt und Solarenergie und Windenergie einer der schnellst wachsenden Sektoren überhaupt sind. Und jetzt kommt noch hinzu, dass im neuen Team von Donald Trump auch Leute sitzen, die den erneuerbaren Energien eher zugeneigt sind. Nicht durchgehend, aber es gibt welche. Und einer davon ist zum Beispiel der Tech-Milliardär Elon Musk, der für seine E-Automarke Tesla bekannt ist. Und der auch in den vergangenen Jahren massiv von Klimasubventionen profitiert hat. Denkst du, dass jemand wie Elon Musk sich schon aus finanziellem Eigeninteresse jetzt in Gespräche einbringen wird und Trump vielleicht davon überzeugen wird, doch weniger auf klimaschädliche Energieformen zu setzen?
Da bin ich mir nicht sicher, ob der Musk tatsächlich so ideologisch ist. Er hat ja SpaceX, also dieses Weltraumprogramm, und das funktioniert nicht mit PV-Paneelen, sondern da sind wir in einer massiven Verschmutzung und der will das ja, glaube ich, auch für Touristen und Touristinnen irgendwie zugänglich machen. Also ich glaube, wenn er wirklich ein Klimaschützer wäre, dann würde er das als erstes abdrehen. Ich glaube, dem Musk geht es ums Geschäft. Und da wird er sicher seinen Einfluss geltend machen. Ob das dann tatsächlich der E-Mobility jetzt zum Durchbruch verhelfen wird in den USA, kann ich mal schwer sagen. Es gibt ja so diese ganze Zollthematik, die der Trump so sehr liebt. Also er sagt, das ist das schönste Wort, schöner als die Liebe sind Zölle. Also das ist sein Lieblingswort. Und wenn die Zölle hochfahren, verhindert er natürlich auch, dass die billigen Modelle aus China in die USA kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder Ami dann mit einem Tesla herumfahren wird. Also sehe fast eher hinderlich, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt eine Prognose, die würde ich so nicht in die Zeitung schreiben, sondern das ist jetzt nur eine Annahme.
Genau, wissen wir es natürlich immer erst im Nachhinein. Benedikt, das waren jetzt alles keine sehr frohen und rosigen Aussichten für uns, was den Klimawandel betrifft und den Klimaschutz. Vielleicht magst du uns zum Schluss noch sagen, wie denn diese vielen negativen Vorzeichen von verschiedener Seite und auch von den USA aus sich vielleicht doch noch in positive umwandeln könnten. Gibt es einen Weg, wie wir aus diesem vermeintlichen Tief in Sachen Klimaschutz doch noch gut herauskommen?
Ja, ich denke, man muss das vielleicht in einem größeren Bogen sehen. Bewerten wir jetzt die nächsten 4 Jahre, die sicher düster werden, oder betrachten wir das jetzt in 10 Jahren beispielsweise? Also wenn jemand von den Podcast-Hörer und Hörerinnen das 10 Jahre später anhört, weiß ich nicht, ob sie dann sagen, na, so schlimm war es dann gar nicht. Ich gebe nur das eine Beispiel. Dass es die Fridays for Future-Bewegung gegeben hat, hat auch sehr stark mit einer sehr großen Frustration zu tun, die massiv von den USA ausgegangen ist. Also Trump war einfach so ein Feindbild, das dann dazu geführt hat, dass sie die Klimabewegung entzündet hat sozusagen. Wir haben die heißesten Jahre hintereinander gehabt und man könnte sich ja fragen, warum ist nicht schon 2012 die Klimabewegung entstanden oder 2016 oder wann auch immer. Und es ist aber entstanden, wie der Trump eben Präsident geworden ist. Und ich glaube so an diese These, dass es ein Pendel gibt und es schlägt dann hin und her. Und wir sind gerade an einer schlechten Stelle des Pendels, aber ich glaube schon, dass eine harte Antiklimapolitik der USA dazu führen kann, dass es beispielsweise mehr Einigung gibt bei anderen Ländern, dass es dann doch so ein Aufraffen wieder der Zivilgesellschaft gibt. Das heißt, es muss nicht unbedingt nur alles schlecht sein. Allerdings glaube ich, die nächsten 2-3 Jahre werden extrem bitter werden. Also da brauchen wir viel Schokolade, dass wir diesen Frust wegessen können.
Dann schlittern wir vielleicht von der Klima- in die Gesundheitskrise. Benedikt Narodoslawski, vielen Dank für diesen Ausblick auf die Weltklimakonferenz. Und Sie bleiben jetzt am besten dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über den Start der Gespräche zu einer möglichen Dreierkoalition in Österreich. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ÖVP, SPÖ und NEOS loten diese Woche in einem ersten Gespräch eine mögliche Dreierkoalition aus. Die Dreierkoalition gilt als realistischste Regierungsoption, nachdem ÖVP und SPÖ gemeinsam nur eine kleine Mehrheit hätten und keine der Parteien mit Herbert Kickls FPÖ regieren will. Die SPÖ hält sich allerdings noch die Option offen, mit den Grünen zu verhandeln. Die ÖVP hat kein Interesse daran. Die mögliche türkis-rot-pinke Koalition steht vor großen Herausforderungen, da alle 3 Parteien auf unterschiedlichen Wahlversprechen beharren. Gemeinsame Ziele hingegen sind grob gefasst zum Beispiel eine florierende Wirtschaft, gesicherte Arbeitsplätze und mehr Netto vom Brutto. Zweitens, der designierte US-Präsident Donald Trump hat erste Personalentscheidungen für sein Kabinett bekannt gegeben. Tom Homan, ehemals Leiter der US-Einwanderungsbehörde, soll die Grenzsicherungsagenten übernehmen. Der 62-Jährige gilt als Hardliner und soll für Trump die angekündigte Massenabschiebung irregulär eingewanderter Menschen umsetzen. Homan war amtierender Chef der Einwanderungsbehörde während Trumps erster Amtszeit im Weißen Haus in den Jahren 2017 und 2018. Er gilt als Verfechter der umstrittenen Entscheidung, Kinder irregulär eingewanderter Menschen von ihren Eltern zu trennen. Seine erste Personalentscheidung hatte Trump bereits 2 Tage nach seinem Sieg verkündigt. Seine Wahlkampfleiterin Susie Wiles soll den Posten der Stabschefin im Weißen Haus übernehmen. Und drittens, ein Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 140.000 Euro für einen 2 Kilo schweren weißen Trüffel gezahlt. Die Trüffelversteigerung in Alba im Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt mit. Insgesamt wurden am Sonntag Trüffeln für fast 400.000 Euro versteigert. Seit fast 100 Jahren findet die jährliche Trüffelauktion in Alba statt, die Wohltätigkeitszwecken dient. Die gewöhnlichen Preise für weiße Trüffeln von Spitzenqualität liegen laut Experten heuer bei 3.500 Euro pro Kilo. Bei den weniger renommierten schwarzen Trüffeln liegt der Kilopreis demnach bei um die 500 Euro. Die ganz aktuellen Trüffelpreise und alles weitere zum Weltgeschehen finden Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Thema des Tages einmal live erleben möchten, dann haben Sie nächste Woche Donnerstag am 21. November Gelegenheit dazu. Da werden wir vor Ort sein auf der Buch Wien und vor Publikum eine aktuelle Folge aufnehmen. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Falls Sie Feedback haben und Themenvorschläge, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.